Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß! Hallo, hier sind wir wieder mit der Episode 19. Heute geht es nochmal um die Therapie der Varikose. Da hatten wir am Anfang ja schon mal in unseren ersten Folgen ein bisschen was zu erzählt. Heute wollen wir gar nicht so sehr auf eine einzelne Behandlungsoption eingehen, sondern eher die Frage beantworten oder die Frage diskutieren, wer wann was, also welche der vielen Maßnahmen, die wir zur Verfügung haben, ist denn für welche Patienten besonders geeignet. Und Birgit, das war ja so ein bisschen auch dein Wunsch, dieses Thema nochmal aufzugreifen. Vielleicht kannst du noch ganz kurz was dazu sagen, warum das so wichtig ist.
Ja, also es ist einfach so aus dem Alltag gegriffen. Es geht die Tür auf, Patienten kommen rein, werden untersucht. Und es ist jetzt nicht einfach so, okay, Sie haben eine Varikose, ist gleich, wir machen das. Also ich denke, es ist so eher, man muss ein bisschen dahinter gucken. Und ich habe da immer so diese Kindermelodie im Ohr von der Sesamstraße, da kennst du, ne? Wer, wie, was, der, die, das, wieso, weshalb, warum. Und dann bin ich natürlich schon bei dem Wieso, weshalb, warum. Und das ist, finde ich, so die zentrale Frage. Ja, erstens, wieso kommen die Patienten? Ja, okay, weshalb soll ich sie besser behandeln und wie am besten und warum überhaupt? Also ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich erzähle jetzt einfach mal eine Geschichte, wie ich sie häufiger mal erlebe, dass Menschen kommen, die haben Beschwerden. Und wenn man dann nachfragt, ja, welche Beschwerden sind das jetzt so im Besonderen, dann ist es meistens, ja, also ich habe ja vielleicht Schmerzen im Bein. Also das wird dann schon ein bisschen eingeschränkt und es ist gar nicht so einfach herauszukriegen, wo die Beschwerden eigentlich tatsächlich bestehen. Und was ich dann auch immer ganz spannend finde, ist dann herauszuarbeiten, was ist denn jetzt von Seiten des jeweiligen Patienten oder Patientin der Behandlungswunsch? Was ist denn das Ziel? Und da ist es sehr, sehr unterschiedlich, was man da so erlebt. Also manche leiden sehr unter einem ganz diskreten klinischen Bild und haben eine schwere Varikose. Andere wiederum haben kaum eine Varikose und leiden sehr. Und man hat Schwierigkeiten, da dem zu begegnen. Und dann gibt es natürlich auch das totale Gegenteil. Und da finde ich immer, das ist wichtig, sowas zu diskutieren. Ja, und dann, wenn man dann auch jetzt die Diagnose gestellt hat und dann überlegt, ja Mensch, was macht man denn da am besten? Ist das auch nicht so ganz platt und einfach zu sagen, finde ich. Mhm. Ja. So, genau, jetzt also habe ich also viel geredet. Und
nein, das würde ich auf jeden Fall so unterstreichen. Es gibt ja nicht die eine Varikose sozusagen, sondern genau. Es gibt halt Stammvarizen, Seitenastvarizen, Perforanzvarizen, also ganz unterschiedliche Venen schon mal, die von der Varikose, also von dieser Fehlfunktion und Aufweitung betroffen sein können. Es gibt ja da auch ganz unterschiedliche Durchmesser der Venen. Manchmal ist es ja nur so, dass der Patient gar nichts merkt, sondern wir im Ultraschall einfach nur kleine Veränderungen sehen, wo man sicherlich sagen muss, man muss jetzt nicht alles therapieren, nur damit wir wieder ein schönes Ultraschallbild bekommen. Da ist wirklich die Zielsetzung oder auch die Motivation, mit der die Patienten kommen, ganz entscheidend. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich erlebe auch ganz viele Patienten, die gar nicht so sehr mit eigenen Schmerzen, geschwollenen Beinen und sowas kommen, sondern die kommen mit ganz kleinen Veränderungen und sagen, aber ich kenne die Beine meiner Mutter und das sah ganz furchtbar aus und da will ich nicht hin. Also die quasi prophylaktisch was tun wollen, damit es nicht,
ja,
von den Wesen
reißen. Ja, die gibt es auch, ja. Genau. Mhm. Also es gibt durchaus Menschen, die eine große Angst haben vor Spätfolgen. Mhm. Also bei uns ist es eher so weniger die Mutter als meistens Vater, die ich genannt kriege. Ich weiß es auch nicht, warum es bei uns das halt so ist. Aber sehr häufig, ja, und er hatte ganz schlimme Beine und offene Beine und sowas möchte ich nie bekommen. Ja. Mhm. Und andere haben Ängste, eine Thrombose zu bekommen, weil sie das meistens im Bekanntenkreis gehört haben. Und das dann auf sich beziehen und dann also denken, oh je, wenn ich jetzt da nichts machen lasse, bekomme ich eine Thrombose. Und dann gibt es eine Gruppe, die sind andernorts schon mal untersucht worden und denen wurde gesagt, ja, sie haben eine Varikose, die muss dringend behandelt werden. Und die aber Angst haben vor der Behandlung und die wollen dann einfach wissen, muss das jetzt wirklich sein, ja oder nein. Und das ist, finde ich, immer eine Diskussion, die ich sehr gerne mit den Patienten gemeinsam führe. Also ich zeige denen dann sehr gerne auch am Ultraschall, was eigentlich Sache ist. Und da sind ja auch ganz interessiert. Und so die meisten gehen dann mit einem ganz diskreten technischen Grundverständnis wieder raus.
Ja,
ja. Also, so würde ich es mal sagen. Ja, also jetzt gerade vorgestern war eine Dame da, die eigentlich wirklich phänomenal durchtrainiert ist im hohen Lebensalter und die jetzt da sprach, ja, ich habe, sie nannte dann auch einen Fachbegriff in der Kniekehle und ich habe dann auch so geschaut und habe gedacht, meine Güte, es war ein wirklich sehr, sehr ausgedehnter Befund, aber der störte sie gar nicht. Und der hatte sie auch nicht beeinträchtigt. Also die hatte eine sehr, sehr weite Venosaphena apparva. Aber das war eigentlich gar nicht das Problem, sondern eigentlich eher eine Beschwerdesymptomatik, die sich dann doch auf das Gelenk selber beziehen ließ. Und dann frage ich mich, soll ich jetzt bei dieser Person, die eigentlich fit und durchtrainiert ist und gut beweglich und auch insgesamt eine gute Venenfunktion hat, einen Eingriff machen? Und unter Umständen hat sie die Beschwerden, weil die von einer anderen Stelle her rühren, immer noch hinterher. Also es war wahrscheinlich der Meniskus, der geschädigt war. Oder soll ich daher erstmal nur konservativ mit Kompressionen arbeiten? Ja, was würdest du da machen?
Genau, also manchmal bei Patienten, wo ich es nicht so genau weiß, aus welcher Richtung das Ganze denn kommt, fange ich tatsächlich oft mit der Kompression an und sage, versuchen Sie mal so für 4 Wochen, 6 Wochen einfach mal die Kompressionsstrümpfe als Unterstützung zu tragen. Meistens reicht da ja auch ein Kniestrumpf aus. Und wenn die Beschwerden dann unter der Kompression weg sind, dann ist es ja oft so, dass es tatsächlich eher mit der Vene zusammenhängt. Wenn die Beschwerden tatsächlich noch da sind oder weiterhin bestehen, dann muss man schon davon ausgehen, dass da noch mindestens eine zweite Ursache mit dabei ist. Ich meine, auch wir wissen, die Kompression behebt ja, die Kompression behebt ja auch ein paar andere Schwierigkeiten, aber gerade bei den Gelenken ist es ja so, dass die Patienten dann trotzdem beim Laufen oder so oft noch Beschwerden haben. Ne?
Das, ich nenne das so den Kompressionsversuch.
Ja, genau.
Also das finde ich auch. Und da haben auch viele Leute richtig Verständnis für und tragen dann brav mal konsequent die Kompression. Und dann stelle ich die meistens so nach 6 bis 8 Wochen ein.
Ja.
Und sage dann auch, manche machen das, also manche machen es dann auch wieder nicht so. Aber es ist ganz interessant, ein Tagebuch zu führen. Also ein Beschwerdetagebuch und dann rauszukriegen, ah, okay, meine Beschwerden haben unter Umständen was mit dir und der Angewohnheit zu tun oder sowas. Mhm. Ja.
Das machen wir bei vielen anderen Erkrankungen ja auch, ne? Genau.
Ja.
Was sind denn für dich so harte Indikationen zu behandeln? Also wo du sagst, diese Krampfader, die muss auf jeden Fall angegangen werden. Also jetzt im Gegensatz zu denen, wo wir warten können.
Ja, doch, also es gibt tatsächlich, also wenn jetzt jemand tatsächlich Beschwerden an der Haut schon zeigt, die eindeutig venös bedingt sind, dann ist es Zeit, die Vene zu behandeln. Also das denke ich unbedingt. Und wenn ich auch sehe bei diesen, also abgesehen von dem Ultraschallbefund, den wir ja immer machen, aber wir machen auch manchmal oder häufig diese Funktionstests. Und wenn man da sieht, dass die venöse Leistung eingeschränkt ist, dann ist das auch nochmal ein Hinweis, dass es jetzt gut wäre, die Vene anzugehen.
Mhm. Ja. Genau. Oder halt, wenn die Patienten gehäuft oder wiederkehrend Venenentzündungen zum Beispiel haben in den Krampfadern, finde ich, dann ist auch so der Punkt gekommen, wo man dringend überlegen sollte, daran was zu tun. Das sind ja meistens große Varizen dann auch. Und da, wo einmal so ein Schaden im Inneren der Gefäßwand da ist, wiederholt sich dieses Ereignis meistens auch.
Ja.
Ne? Genau. Ja, und dann? Also wenn wir jetzt tatsächlich mal von großen, fangen wir mal mit den Stammvenen an, die kleineren, ja, da kann man ja mal diskutieren, macht man was, macht man nichts, aber bei den großen Stammvenen, also Vena Saphena Magna, Vena Saphena Parva, was ist da so dein bevorzugtes Vorgehen? Für wen was?
Also wenn die Stammvene ein sehr großes Kaliber aufweist, also richtig, richtig sehr, sehr großes Kaliber aufweist, also ein richtig ganz großes Kaliber, also damit meine ich also jetzt so deutlich mehr als ein Zentimeter im Durchmesser, dann denke ich, kommt eigentlich nur eine klassisch operative, offene Verfahrensweise zum Einsatz, sinnvollerweise. Aber in der Regel hat man es ja mit Befunden zu tun, die kleiner sind. Das heißt, also schon hämodynamisch relevant. Das heißt, das wird die Durchblutung relevant, aber ein Durchmesser von vielleicht 0,8 Zentimetern. Und da bevorzuge ich tatsächlich die endothermischen Ablationsverfahren. Wenn die Vene noch kleiner ist, dann überlege ich, ob man nicht auch, wenn es jetzt zum Beispiel jemand ist, der oder die vorgerückt im Lebensalter ist, und ich möchte jetzt also so eine Prozedur da nicht mehr zumuten, durchaus ist dann auch eine Schaumverödung zu überlegen, weil es einfach absolut minimal invasiv ist und auch sehr gute Therapieergebnisse zeigt. Ja, und immer dann, wenn also im Bereich der Mündung, also zum Beispiel in der Leiste oder in der Kniekehle, stark geschlängelte Veränderungen da vorliegen oder große Kaliber, dann denke ich, muss man offen chirurgisch ran. Siehst du das ähnlich?
Genau, also dem würde ich mich so anschließen. Wir gehen auch immer nach, erstens, welchen Typ von Krampfader haben wir? Zweitens, wie groß ist der Durchmesser? Drittens, wie ist die hämodynamische Auswirkung? Was gibt es an Folgeerscheinungen? Und wie ist dann vielleicht noch der Verlauf der Vene? Also je geschlängelter, desto komplizierter wird es ja mit den endoluminalen, also mit den Katheterverfahren. Man kann natürlich auch an jeder Biegung sozusagen neu einpieksen und dann wieder so stückweise behandeln, aber das macht es, sagen wir mal, nicht eleganter und einfacher und netter für den Patienten.
Das ist ja auch wieder der Schaumklasse, ne?
Ja, also, ja, genau, dann
also, hat der Schaum Vorteil. Also wenn es so total geschlängelt ist, da mag ich ja auch ungern operieren, das ist ja auch blöd. Aber also, da ist der Schaum, finde ich, auch großartig.
Ja, ja. Genau. Der Schaum hat ja manchmal den Nachteil, also deswegen nochmal ganz kurz zu den Durchmessern. Wenn die Vene halt einen sehr großen Durchmesser hat, dann reicht ja oft die Kraft des Schaums quasi nicht aus, die Vene wirklich vollständig zusammenzuziehen und zu verschließen. Sprich, man hat dann manchmal Passagiere oder abschnittweise Verschlüsse, aber halt nicht komplett. Ne? Und dann muss man dem Patienten gegebenenfalls sagen, man müsste dieses Verfahren nach einer gewissen Zeit nochmal wiederholen, aber das ist ja durchaus möglich. Ja, ja.
Also das machen wir auf alle Fälle. Wir machen auch immer so eine, also bei Patienten, die wir mit Schaumsklerosierung behandeln, die kriegen in der Regel 3 Termine. Mhm. Also 3 Behandlungstermine und kommen dann im Verlauf irgendwann in größeren Abständen nochmal zu einer Kontrolle.
Aber nur für die Stammvenen oder mit allem dann auch für die Seitenäste sozusagen?
Da machen wir die Seitenäste dann natürlich mit. Ja. Genau. Und ganz zum Schluss, wenn es gewünscht ist, natürlich auch die klitzekleinen Besenreißer.
Ja. Genau, das ist ja oft ein Punkt, der die Patienten als erstes treibt. Die sehen irgendwo so ein Nest von dunkelblauen Besenreisern an der Wade oder am Unterschenkel irgendwo und sagen, das möchte ich gerne weghaben. Und dann fängt man an mit der Untersuchungsprozedur, entdeckt dann oben drüber die Stammvene, die nicht in Ordnung ist. Und dann gehen die Diskussionen los. Also wenn man dann sagt, ja, aber wir müssen uns eigentlich von den Großen zu den Kleinen und von oben nach unten arbeiten und es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir nur unten dieses Besenreisernest veröden, weil es würde sich von oben wieder aufdrücken. Und wenn wir Pech haben, lösen wir damit noch eine aszendierende Phlebitis oder oberflächliche Venenthrombose, wie man ja heute sagt, aus. Das ist ja auch nicht unerheblich, dieses Risiko, gerade wenn eine insuffiziente Vene oben drüber liegt.
Ja, das stimmt, aber das bedarf also immer einer etwas längeren Aufklärungszeit. Mhm.
Ja, genau. Ja. Also es ist kein böser Wille von uns, sondern das ist tatsächlich, also hat was mit dem Zusammenhang dieser Gefäßsysteme dann zu tun. Die stehen halt nicht alleine.
Ja, ich liebe ja so die Vergleiche aus der Natur. Ne? Ja. Ich verschreibe also immer, angenommen, Sie wollen jetzt hier einen Baum fällen und fangen an, die Blätter abzuschneiden, nützt nichts. Mhm. Ja, also das verstehen dann doch etliche.
Ja.
wie es gemeint ist.
Ja. Gibt es
denn Leute, bei denen du sagst, hier kommt ein endothermisches Verfahren jetzt so überhaupt gar nicht in Frage?
Also
abgesehen jetzt von einem Riesenkaliber.
Genau, das Kaliber hatten wir ja gerade schon besprochen. Manchmal, also im Bereich der Vena Saphena Parva, wenn das so sehr nah, also nervennah liegt sozusagen, da muss man manchmal auch vorsichtig sein, weil durch die Hitze ja einfach auch eine deutliche Nervenreizung passieren kann und dann haben die Patienten oft sehr lange hinterher noch Beschwerden nach dem Eingriff, da muss man vorsichtig sein. Das kann aber genauso gut auch bei dem offen operativen Vorgehen passieren, dass der Nerv gereizt wird und dadurch Missempfindungen oder im schlechtesten Fall sogar eine Fußheberproblematik vorübergehend da ist. Ansonsten, ja, Antikoagulation kann man auch immer diskutieren. Wenn die sehr stark eingestellt sind, dann ist es manchmal mit der Schaumverödung halt schwierig, aber die thermischen Verfahren funktionieren da in der Regel trotzdem ganz gut.
Funktionieren super da, ja.
Genau. Und der geschlängelte Verlauf, über den haben wir gerade auch schon gesprochen.
Aber ich denke es gerade mal bei der Parva. Also ich finde gerade die Parva mache ich wesentlich lieber endothermisch oder von innen als jetzt offen chirurgisch. Und einfach weil das aufgrund der Mechanik in der Kniekehle, diese ständige Beugerei, ganz häufig unangenehme Rezidive gibt. Also auch wenn es super toll operiert wurde, bilden sich doch da sehr häufig nochmal neue Venen. Follow-up, sage ich mal, salopp. Und das hat man bei endothermischen Verfahren eher weniger.
Mhm. Nee, das stimmt.
Eigentlich läuft ja der Nervus sorales ganz brav neben der Parva da in der Faszienloge. Und ich habe eher mal erlebt, dass das eine Reizung gegeben hat, weil zu viel Tumeszenzflüssigkeit in die Loge kam. Dann gab es also durch die Flüssigkeit Druck auf den Nerven. Also von endothermischer Seite habe ich das ehrlich gesagt jetzt noch keine Nervenstörung erlebt, allerdings nur eher aufgrund des Zuganges und dass dann da eine direkte mechanische Irritation vom Soralis war und das auch eher dann ganz, also an der Stelle, wo der Zugang war, also distale Wade, also weit unten.
Ja. Also sonst hätte ich jetzt bei mir so keine No-Gos quasi, also außer der Patient möchte das nicht oder so, aber das muss natürlich auch immer mit berücksichtigt werden. Hast du noch was, wo du sagst, nee, da würde ich es nicht machen? Weil eigentlich sind das ja heute die Verfahren, die, sagen wir mal, den offen chirurgischen Verfahren ein bisschen den Rang abgelaufen haben oder auch international auf jeden Fall und in Deutschland ja noch. Ist es, glaube ich, im Moment noch relativ paritätisch, aber die Waagschale, die senkt sich halt sicherlich immer weiter zugunsten der Katheterverfahren.
So, es hat sich halt einfach jetzt, ja, wie lange gibt es die jetzt seit Anfang der 90er Jahre? Es ist jetzt ja auch schon ein langer Zeitraum, einfach gezeigt, dass die doch sehr, sehr sicher sind und dass sie tatsächlich minimalinvasiv sind und mit deutlich weniger Aufwand betrieben werden können als jetzt offen chirurgische Verfahren. Es blutet weniger, also auch das ist schon, finde ich, ein Riesenvorteil. Und was ich so gut oder interessant finde, also gerade bei Leuten, wenn man die untersucht und die haben am Oberschenkel sehr viele Seitenäste, die so in die Magna Loge einmünden. Wenn die klassisch operiert werden, die kriegen meistens dann am Oberschenkel im Laufe der Jahre, da wo früher mal die Saphena Magna war, überall da, wo diese Seitenäste einmünden, die abgerissen werden, kriegen die wieder neue Venen, die insuffizient sind. Und wenn man das mal endothermisch arbeitet, habe ich das Phänomen jetzt noch nicht so beobachtet. Also da kann ich immer sagen, aha, diese Person hat schon mal eine Stripping-Operation gehabt. Ist ja auch ganz lustig, dass die meisten sich da gar nicht erinnern. Ne? Also, ja. Das war so am Untersuchen, denkt man, wo ist sie denn? Und sagen sie, sind sie schon mal operiert worden? Nö, ganz wirklich nicht. Nein, vielleicht, aber ich weiß es nicht mehr. Und da wissen die auch nicht mehr, welches Bein. Das finde ich ganz interessant. Ne? Also da hilft natürlich der Duplex dann weiter, da sieht man das dann schon. Aber ich finde es auch immer bemerkenswert und frage mich dann wieder, wer, wie, was, ja, also warum eigentlich, ne? Also wenn man sich daran nicht mehr erinnert, war dann die Beschwerdesymptomatik denn gar nicht da, weil sonst wird man sich vielleicht doch eher entsinnen, oder was denke ich das ja. nur?
Ja, bei vielen ist es zum Teil auch schon sehr lange her. Also ich erlebe durchaus im Moment viele Patienten oder Patientinnen, die dann, ich sag mal, 70, 80 Jahre alt sind und die sagen, ja, das war aber noch, weiß ich nicht, vor 30, 40 Jahren oder so. Also die können sich zum Großteil schon noch dran erinnern, dass da mal was gemacht wurde. Aber die Sache mit dem Bein und in der Leiste oder in der Kniekehle oder so, das ist dann manchmal tatsächlich untergegangen. Und nicht, weil die Patienten sonst nicht sortiert sind, sondern die wissen sonst sehr gut im Leben Bescheid. Aber ja, das spricht ja in Teilen auch für den Operateur, dass da offensichtlich keine großen Spuren hinterlassen wurden. Ne?
Ja, also aber im Gegenteil, also ich finde es ganz interessant, ich komme nur gerade, fällt es mir so ein, also ich operiere auch sehr, sehr viele Menschen im Gesicht und manche sowohl im Gesicht als auch in den Beinen. Und wenn die dann zur Kontrolle wieder, wissen Sie noch, Sie haben mich vor 20 Jahren da operiert, da kriege ich die Nase gezeigt oder wird dann aufs Ohr hingewiesen oder an der Stirn irgendwas oder so. Und wenn ich dann sage, ja, aber ich habe Sie doch auch an den Venen operiert. Ach so, ja, das wird dann nicht erinnert. Also das finde ich ganz spektakulär. Also irgendwie ist die Beschwerdesymptomatik da doch unterschiedlich. Ne?
Ja, es gibt ja auch Kollegen, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber das kennen wir ja ein bisschen auch vom offenen Bein zum Beispiel, ne, dass die Patienten sich sehr davon distanzieren und die Beine oder so scheinen irgendwie weiter aus dem Bewusstsein zu sein als das Gesicht, was man vielleicht jeden Tag im Spiegel sieht. Das müsste man nochmal psychologisch vielleicht beleuchten. Aber da gibt es ja diesen sogenannten Leibesinselschwund, also dass der Patient sich so weit von seinem offenen Bein distanziert, dass er das gar nicht mehr als zu sich selbst gehörig wahrnimmt. Sondern das quasi abgibt und jetzt, Doktor, mach was damit.
Ja, ist ganz interessant. Ja, aber ich denke dann halt auch, also wenn jetzt jemand so überhaupt gar keine Beschwerden hat und ich stelle fest, oh, das ist eine Varize, dann denke ich, kann ich auch gut damit leben, diese Person über einen längeren Zeitraum zu begleiten, ausgestattet mit Kompression.
Nee, das sehe ich auch so. Also man kann dann lieber von Zeit zu Zeit nochmal Kontrollen durchführen und einfach schauen, ist da ein deutlicher Progress drin? Wie tut sich's mit den klinischen Zeichen drumherum? Also du hattest vorhin schon gesagt, Hautveränderungen, kleine Narben, die so in der Vorstufe von offenen Beinen ja auch auftreten können. Also das sind dann natürlich Alarmzeichen, wo man tätig werden muss. Aber solange alles andere sich hält und es gibt ja auch viele ältere Patienten, die, hattest du vorhin auch schon angesprochen, sehr sportlich aktiv sind, die eine gute Beinmuskulatur haben, die das gut ausgleicht. Und da muss man jetzt nicht immer gleich tätig werden.
Das finde ich auch. Und dann gibt es ja diese Gruppe, das sind die sehr schlanken, großgewachsenen jungen Männer. Die haben oft wirklich ausgeprägte, hämodynamisch relevante Varizen. Und wie siehst du das bei denen? Also die werden ja häufig dann geschickt, ja, also die meisten, der Klassiker ist, ja, meine Frau schickt mich. Mhm. Ja, sage ich, okay, das ist gut, dass ihre Frau sie schickt. Also man sollte auf alle Fälle gucken. Ja, aber bei denen ist manchmal gerade am Unterschenkel, wenn man da diese Venen rausoperieren möchte, das gar nicht so leicht, weil die so ein super straffes Kollagengerüst haben oder ein Bindegewebe. Ne? Mhm. Also da denke ich immer, da macht man auch ganz schön viel kaputt, wenn man da zu brachial arbeitet. Also bei denen, da bevorzuge ich eindeutig die endothermische Verfahrensweise. Mhm. Ja, weil man da so die Aufhängung der Venen eher in Ruhe lässt. Ne? Yes.
Ja. Ein zweites Feld, was ja oft diskutiert wird therapeutisch, ist die Perforanzvarikose. Das ist ja auch so ein Ding, wo man überlegen kann, was macht man denn? Also Perforanzvarizen, vielleicht nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer, sind ja Venen, die normalerweise das oberflächliche und tiefe Venensystem miteinander verbinden. Das gibt es an ganz vielen Stellen am Bein, am Oberschenkel, in der Kniekehle manchmal auch, dann im Bereich des Unterschenkels. Und normalerweise transportieren die das Blut halt aus den oberflächlichen Venen in die Tiefe und von da aus geht es dann Richtung Herz zurück. Und wenn die defekt werden, dann dreht sich der Fluss halt um und es kommt aus der tiefen Vene Richtung oberflächliche Vene. Manchmal sieht man dann ein sogenanntes kleines Blowout-Phänomen, also wie so einen kleinen Huppel an der Stelle, wo die, wo diese Einbindung stattfindet. Und da ist ja auch immer die Frage, behandelt man das? Lässt man es so? Manche fürchten dann ein offenes Bein, was so in der Region darunter entstehen kann. Oder behandelt man die Seitenäste, die daraus hervorgehen? Wie handhabst du das?
Also, wenn sie mir wirklich deutlich ins Auge springen und wenn ich sehe, die sind relevant für einen Ulkus, dann behandle ich die. Wenn die jetzt so als Begleiterscheinung im Ultraschall dargestellt werden, dann freue ich mich, dass ich sie dargestellt habe, aber dann bleiben die da, wo sie sind. Also würde ich so sagen. Lange Zeit hat man die immer so gehypt. Ja, da wurde also die Perforans varicose, also mehrere Sitzungen bei Kongressen gingen um die Perforansvenen. Und die haben ja auch alle einen eigenen Namen gekriegt. Und ich finde interessant, die sind jetzt dann doch degradiert worden in der Hinsicht. Ja, die Namensgebung entfällt jetzt international bis auf einen Namen, der hat sich behauptet. Also ich glaube, der war aber bei der Konsensfindung dabei. Also das ist kokett. Ja, und da ist ja auch lustig, dass die 1, 2, 3 heißen auf Deutsch und Französisch Lower Middle und Englisch, Lower Middle and Up. Also, ja. Also, es ist irgendwie schon eigenartig mit diesen Begrifflichkeiten. Und damit war eine ganze Zeit lang, hat man diese Perforansvenen total gehypt. Und ich glaube, die waren auch deswegen so wichtig, weil die entdeckt wurden, als es noch keine Ultraschalluntersuchung gab, in dem Sinne. Ja. Und die waren ja meistens dann auf Röntgenbildern dann dargestellt und wenn man die dann auf dem Flebogramm gesehen hat, hat man gedacht, ach du liebe Zeit, da ist was und das muss weg. Ich glaube, so war das.
Ja, die haben ja auch in aller Regel einen relativ hohen Druck, wenn sie da sind. Ne? Also das heißt, der Druck, der da aus der Tiefe kommt, weil es in der Regel ja auch nur sehr kurze Venenabschnitte sind sozusagen, über die wir da bei diesen Perforanzen eigentlich reden, da ist schon eine hohe Flussgeschwindigkeit und ein hoher Druck auch drin. Und das ist ja auch der Grund, finde ich, warum es zum Teil so schwierig ist, auch mit der Verödung im Umfeld was zu tun. Also es klappt oft gut, die Seitenäste da zum Beispiel erstmal zur Ruhe zu bekommen, aber die haben doch ein relativ hohes Rezidivrisiko, einfach weil der Flow aus der Tiefe so hoch ist. Und wenn man direkt natürlich mit dem Schaum in die Perforansvene hineinspritzen würde, hat man einfach ein hohes Risiko, dass man eine tiefe Beinvenenthrombose produziert. Das ist dann natürlich auch immer nicht optimal. Dann hat man alternativ die Möglichkeit, sie zu unterbinden oder auch durchzuschneiden sozusagen. Oder man kann sie auch endoluminal behandeln. Da habe ich persönlich aber bisher keine Erfahrung mit.
Also ich habe sehr gute Erfahrung damit, die Perforansvenen zu schäumen, tatsächlich. Mhm. Also ich bringe sie auf gar keinen Fall direkt in die Perforansvene rein, sondern ganz knapp drüber. Also auch wenn man direkt rein injiziert, dann hast du den Schaum ja da, wo du ihn nicht haben willst. Mhm. Aber eigentlich geht es ehrlich gesagt ganz gut. Und früher, damit meine ich jetzt so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, habe ich die tatsächlich offen chirurgisch unterbunden. Und die postoperativen Heilungsverläufe waren gar nicht so schön. Und man musste das damals dann auch wirklich, wenn man es richtig gemacht hat, unter der Faszie die Ligatur setzen. Also das heißt, man hat also da doch einen ziemlich komplexen Eingriff gemacht, der von denjenigen, die gewusst haben, was man da tut, honoriert wurde und von denjenigen, die das nicht so einschätzen konnten, immer so, ach ja, also eine kleine Perforans. Aber das hatte es ganz schön in sich und von daher bin ich eigentlich froh, dass da die Schaumverödung etabliert ist und dass das wirklich so gut funktioniert. Mit extra jetzt Laserfasern für die Perforansvene habe ich keine Erfahrung. Das ist einfach, da muss man dann doch nochmal extra reinpieksen. Und das sind ja meistens Spezialfasern, die dann verwendet werden.
Ein Sonderpunkt wäre vielleicht noch, über den wir auch noch reden sollten, die Stammvarikose der Vena Saphena Magna Grad 1 nach Hach. Also sozusagen, wenn nur die obersten, der oberste Abschnitt in der Mündungsregion, in der Leiste defekt ist und oft geht dann noch ein, also früher hat man es einen kräftigen Seitenast genannt, heute hat diese Vena auch ein Upgrade erfahren. Sie heißt Vena Saphena Accessoria anterior, also auch eine Saphena-Vene.
Accessoria ist rausgefallen.
Vena Saphena anterior.
Ja, die ist doch jetzt eine Stammvene geworden.
Ja, Vena Saphena anterior, genau. Ja, das ist ja nochmal so eine besondere Situation. Da hat man ja nicht nur die, oder man überlegt ja immer, man möchte ja auch keinen Gefäßanteil entfernen, der nicht defekt ist. Also das heißt, da früher hat man ja dann radikal, wenn oben in der Mündung was kaputt war, dann wurde trotzdem die gesamte Vena Saphena Magna entfernt. Das ist aber ja eigentlich nicht zielführend, sondern man hat heutzutage ja auch die Möglichkeit, so eine Art Klappenreparatur vorzunehmen. Also nur diese Vena Saphena anterior quasi abzusetzen und die Vena Saphena Magna in ihrer Mündungsregion oben zu ummanteln mit dieser sogenannten extraluminalen Valvuloplastie, also so einer Art inneren Kompressionsstrumpf anzulegen und damit diese also die Stammvene quasi zu erhalten.
Ja, also ich bin da wahrscheinlich pragmatisch, wie ich grundveranlagt bin. Also wenn es jetzt wirklich nur eine Mündungsklappeninsuffizienz ist, dann mache ich ehrlich gesagt gar nichts. Und weil ich dann auch denke, also ich weiß halt immer, wie sich dann Narbengewebe anfühlt, wenn man schon mal aufgemacht hat und dann wieder zu. Und man muss dann später doch nochmal ran. Es ist nicht so schön. Und die Saphena anterior, die isolierte Saphena anterior Varikose, die gibt es gar nicht so selten. Also erfreulicherweise hat ein Doktorand das gerade herausgearbeitet, wie häufig das ist. Und da ist es so, dass wir, wenn es isoliert ist mit der Schaumsklerosierung, so tolle Erfolge haben. Auch der Gestalt, dass nämlich dann wirklich nur die Anterior zu ist und die Saphena Magna selber offen bleibt. Und die Magna-Mündung in der Regel dann völlig unauffällig ist. Wir haben jetzt ein Follow-up gemacht. Das geht von 2013 bis 2022 haben wir die Patienten da untersucht und ausgewertet. Und ein paar wenige haben in Folge eine Stammvarikose der Magna entwickelt, die meisten nicht. Mhm. Also das ist, finde ich, ganz interessant. Und ich glaube, dass man da mit der Schaumsklerosierung wirklich minimalinvasiver arbeitet. Und dass, wenn man dann tatsächlich mal offen chirurgisch an die Leiste ran muss, man dann halt noch vom Bindegewebe her gute Arbeitsmöglichkeiten hat, sage ich mal so. Ja. Also keine Narbenstränge, die da blöd im Weg sind.
Wir haben es auch immer sehr durchmesserabhängig gemacht. Also klar, wenn der Durchmesser der Vena Saphena anterior nur sehr klein war, dann auch immer nur verödet. Aber sobald es halt doch ein relativ großes Kaliber da in der Mündungsregion gab, war dann halt die Entscheidung für die extraluminale Valvuloplastie da. Meistens ist es ja so, also ich weiß nicht, ob das in eurer Lübecker Region auch so ist, aber dieses Phänomen findet man ja vor allem auch bei kräftigen Menschen, also adipösen Patienten, finde ich. Dass man, ich weiß nicht, das muss irgendwas mit den Druckverhältnissen, du hattest das ja auch schon mal in einer anderen Studie untersucht, mit der Leiste zu tun haben. Wenn die halt mit ihrem BMI über 25 sind, weiß man ja, dass sich die Strömungsverhältnisse in den Gefäßen auch ändern. Und interessanterweise, finde ich, sehe ich dieses Hach-1-Phänomen mit der Anteriorvene doch gehäuft bei Patienten mit einem kräftigen Bauch.
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ob es an der Ostsee liegt. Also bei uns ist weniger. Also wir haben schon sehr viele adipöse Menschen. Also das ist es nicht. Aber die Anterior sehe ich häufig eigentlich auch bei Schlanken. Also wahrscheinlich, weil ich jetzt so ein Faible für die Vene entwickelt habe, dann guckt man eher danach. Ne? Aber weiß es nicht. Also natürlich, also ich habe jetzt auch das Bild vor Augen, also etwas kräftige Person mit einer prominenten Anterior am Oberschenkel und die dann also auch eine inguinale Inkompetenz hat. Ja, aber das müsste ich jetzt nochmal analysieren. Yes. Also wieder ein neues Thema, was man nochmal genau eruieren soll, ist die, unterscheiden sich die Patienten.
Ja, genau. Gibt es da vielleicht überproportional viel adipöse Patienten bei der H1-Insuffizienz sozusagen im Vergleich zu H2 oder 3?
Ja, genau. Also apropos nur zur Erklärung. Also Professor Hach, ein sehr, sehr, sehr ausgewiesener Phlebologe, der maßgeblich die Phlebologie geprägt hat in Deutschland, der war auch sehr, sehr versiert für in Phlebographie, also diese Kontrastmitteldarstellung der Venen, und hat eine Stadieneinteilung der Stammvarikose der Saphena magna geprägt. Deswegen sprechen wir von Hach 1, 2, 3 und 4. Und damit ist gemeint die Länge des Refluxes von der Leiste aus gemessen in der Vena Saphena magna. Und Hach 1 ist eigentlich nur tatsächlich so die ersten 2 Zentimeter, also die Mündungsregion oben in der Leiste. 2 geht, glaube ich, bis Mitte Oberschenkel, 3 geht bis unter oder bis zum Knie und 4 geht bis zum Knöchel. Das sind röntgenologische Stadieneinteilungen. Und bin so ein bisschen abgekommen, die Hach-Klassifikation zu verwenden, weil wir häufiger eigentlich die C-Abklassifikation bei uns im Hause. Da lege ich großen Wert drauf, dass also diese nicht die deutsche Klassifikation nach Hach, die ja nur ein radiologisches Ding ist, sondern also die C-Abklassifikation, die international gilt, dass wir die verwenden. Mhm. Ja, deswegen rede ich eigentlich nie von Hach 1, sondern von der Mündungsinsuffizienz. Das heißt nicht, dass ich Professor Hach nicht schätze. Problem. Also ich schätze ihn sehr. Also das ist wirklich ein ganz ausgewiesener, wie soll man so sagen, Stern am phlebologischen Himmel für mich.
Wir verwenden nach wie vor beide letztlich, ne? Sowohl die CEAP als auch die alte Klassifikation. Genau.
Ja, ja.
Jetzt muss ich nochmal hier auf meinen Spickzettel. Ich habe zwischendurch so ein bisschen was mitgeschrieben und habe mir so Stichpunkte gemacht, damit wir manche Sachen vielleicht nicht vergessen. Hast du noch einen besonderen Venentyp? Ach so, doch, genau, das steht hier noch. Die Rezidivvarikose, das ist ja auch ein umstrittenes Ding. Also Patienten, die schon mal vorbehandelt wurden, sei es mit Operationen, sei es mit Verödung oder endoluminalen Verfahren, und die kommen dann jetzt nicht sofort mit irgendwas, was übergeblieben ist, sondern halt, weiß ich nicht, 5 Jahre, 10 Jahre später und sagen so, da ist jetzt in der Leiste oder in der Kniekehle, also da an diesen hauptneuralgischen Punkten quasi wieder was passiert. Wie gehst du damit um?
Also auch da interessiert mich immer wieder das Beschwerdebild selber. Also oft ist es in der Leiste gerade ein Zufallsbefund. Also die allerwenigsten haben tatsächlich Beschwerden in der Leiste, die venös bedingt sind. Und wenn es denn tatsächlich so ist und für mich eine Bedeutung hat für das Gesamtkrankheitsbild, dann entweder endothermisch, also mit Laser oder Radiofrequenz, oder am liebsten eigentlich mit Schaumveröden. Mhm. Ja. Und natürlich muss man denen sagen, es kann immer wieder sein, dass sich da Krampfadern bilden, und man kann sie immer wieder veröden. Mhm. Und in der Kniekehle, auch da bevorzuge ich unbedingt die Schaumverödung. Außer wenn es jetzt ein riesengroßer Befund ist, also mit einem großen Durchmesser oder mit vielen, vielen kollateralen und konvolutartigen Bildern. Also da nehme ich eigentlich ganz gerne eine Zweit- oder Drittmeinung in Anspruch. Also wir sind ja gut vernetzt untereinander, und es gibt viele Phlebologen, mit denen man sehr gut diskutieren kann. Manche sind chirurgisch geprägt, einige sind lasertechnisch geprägt. Und ich frage immer alle. Mhm. So. Ne? Und habe da eigentlich jetzt keine Hemmungen, und dann auch mal so sagen, nee, also bei diesem Kaliber traue ich mich persönlich nicht ran. Ich hätte gerne, dass sie mal zur Kollegin oder zum Kollegen XYZ sich mal vorstellen. Wir kennen uns gut, und ich denke, derjenige oder diejenige, die sagt, oh, für mich überhaupt kein Problem, ich würde das so und so und so machen, und dann ist auch gut. Ja,
ja, ich denke,
aber
das muss
ich finde, man gibt sich ja keine Blöße, wenn man sagt, nee, für mich ist das jetzt eine Nummer zu groß, und ich finde, einer anderen Einrichtung, stellen Sie sich doch da mal vor, mich interessiert, was die dazu sagen.
Ja. Ja, ich denke, das ist ganz wichtig. Und das zeichnet ja letztlich auch, finde ich, einen guten Arzt aus, dass man weiß, wo seine Grenzen sind und dass man einfach auch weiß, was kann vielleicht ein anderer besser. Und jeder hat ja auch eine unterschiedliche Ausbildung und einen unterschiedlichen Werdegang, unterschiedlichen Erfahrungsschatz. Und ich finde es aber trotzdem wichtig, dass man halt nicht sagt, nur weil ich die Methode nicht kann, gibt es die für mich nicht oder deswegen biete ich Ihnen die nicht an. Sondern dass man sagt, okay, wir haben diesen kompletten Blumenstrauß an Möglichkeiten und in Ihrem Falle würde ich jetzt dieses oder jenes empfehlen. Das kann ich aber selber nicht. Ich schicke Sie woanders hin, dass die das halt einfach besser können oder die das halt sehr regelmäßig machen oder da auch ein anderes Setting vielleicht für haben, wo das hochspezialisiert durchgeführt wird. Und ich finde, da vergibt man sich überhaupt nichts mit.
Nee. Also das Einzige, da habe ich überhaupt keine Erfahrung, ist die Sache mit dem Cyanoacrylatkleber. Aber da denke ich, also wir haben mit den offenen chirurgischen Verfahren, mit endothermischen Verfahren und mit der Schaumverödung eigentlich wirklich super Methoden. Also damit kommt man eigentlich in der Regel entweder einzeln oder kombiniert ans Ziel.
Ja. Nochmal ganz kurz auf die Rezidivvarikose. Gerade oben in der Leiste ist es ja oft auch ein großer Unterschied, ob man ein Stumpfrezidiv hat, also ob da einfach bei der vorherigen Operation nicht alles, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, entfernt worden ist und sich daraus einfach wieder neue Varizen gebildet haben, dann macht es ja manchmal auch eher Sinn, da nochmal hinein zu operieren und einfach sozusagen die Operation optimieren. Oder ob man Neovaskularisationen hat, das heißt aus einer eigentlich gut operierten Leiste, also technisch sauber operierten Leiste, einfach wieder neue Krampfadern herausgewachsen sind. Die sind meistens ja vom Typ her auch ganz anders, also sprich viel kleiner, viel geschlängelter. Und da finde ich, genauso wie du, ist die Schaumsklerosierung oft eine gute Möglichkeit, diese Seitenästchen, die dann daraus hervorgehen, aus diesem, ja, ich sag mal, wurzelartigen Knäuel, was dann da manchmal in der Leiste entsteht, wieder in den Griff zu bekommen. Weil das, was die Patienten meistens treibt, ist ja gar nicht so sehr, also vor allem bei diesen Neovaskularisationen, dass die irgendwie großartig Beschwerden haben, sondern dass da einfach optisch wieder was sichtbar wird.
Ja, genau. Also genau, das, was optisch sichtbar wird, das kann man dann ja wieder entfernen. Also da finde ich auch zum Beispiel das Heraushäkeln also extrem gut. Aber man muss natürlich dann auch die Quelle dessen behandeln. Und das geht entweder mit, also das geht meistens mit Schaum, finde ich, ganz gut. Also wir kombinieren das auch sehr häufig, dass wir bei Rezidivvarizen oder wir nennen das REVAT, also Recurrences After Treatment. Denke ich, ist eigentlich die Kombination eine Phlebektomie, also dieses Heraushäkeln mit diesen kleinen Häkelchen und Schaumveröden eigentlich mit das Beste.
Ja, das war doch jetzt ein bunter Blumenstrauß sozusagen. Ja. Und ich finde, man sieht daran halt wieder, wie... Also man denkt ja immer, ja, die beschäftigen sich halt nur mit Krampfadern, aber wie abwechslungsreich unser phlebologischer Alltag dann doch sein kann, wenn man sich Gedanken darüber macht, welche Methode bei welchem Patienten und wie wichtig unser Lieblingsspielzeug, wir erwähnen es ja immer wieder, die Duplex-Sonographie halt ist, um genau zu gucken, wie ist der Durchmesser, welche Vene ist betroffen, wie stark ist der Rückfluss, der da drin ist, wie viele Auswirkungen hat das auf die Gesamthämodynamik im Bein. Also ohne das funktioniert es heute eigentlich nicht mehr.
Jedenfalls. Ja. Ach, das stimmt. Das ist wirklich, man kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das war in Zeiten, als es noch kein Duplex gab. Ne?
Ja. Genau. Ja. Hast du noch ein schönes Schlusswort?
Nee.
Auch das. Okay.
Wieso, weshalb, warum würde ich jetzt antworten? Deshalb,
genau. Ja. Weil wir haben ja ganz viele gute Gründe für verschiedenste Pro und Kontras gesagt. Wir haben auch gesagt, es gibt nicht die eine Methode, mit der man alles macht, sondern wir brauchen den kompletten Koffer sozusagen, um die Krampfadern anzugehen. Und man sollte auch keine Krampfadern behandeln, die tatsächlich überhaupt keine Beschwerden machen oder erstmal überhaupt keine Relevanz haben. Es geht nicht darum, dass wir wieder ein schönes Ultraschallbild kriegen.
Das stimmt.
Genau. Dann sagen wir Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.